neue Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie. Als Gast der heutigen Folge stellt sich Doktorin Viola Neu den Fragen von Martina Lackner und Nils Schmidt. Doktorin Viola Neu hat Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Germanistik studiert. Seit 2020 ist sie stellvertretende Leiterin Analyse und Beratung und Leiterin Wahl- und Sozialforschung bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Herzlich willkommen, Frau Dr. Viola Neu.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Dr. Neu.
Frau Dr. Neu, Sie beobachten seit vielen Jahren die Wahlen und Parteisysteme. Wie hat sich aus Ihrer Sicht der politische Wettbewerb in Deutschland in den letzten 10 Jahren verändert?
Es hat sich vieles verändert. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass zum Beispiel bei der Unionsfraktion Fraktionsdisziplin nicht mehr so maßgeblich ist. Das heißt, es ist eine individuelle Verhaltensänderung. Aber wir sehen auch dadurch, dass die AfD in den Parlamenten so stark ist, dass Dinge in Bewegung geraten, Koalitionen, Gespräche, Kooperationen eingegangen werden, die vorher gar nicht denkbar waren. Wir reden jetzt über Minderheitsregierungen. Wir hatten ja auch eine schon vorher in Thüringen, als noch die Linke den Ministerpräsidenten stellte. Auch das sind Dinge, die wir so bislang eigentlich nicht gekannt hatten. Also eine Stimme Mehrheit gab es schon, aber dass wir mit Minderheitsregierung umgehen müssen, ist etwas Neues. Und was noch hinzugekommen ist, dass die Parteien ganz neu miteinander umgehen. Und da merkt man eben auch, dass die AfD diese Nähe und die Distanz der Parteien untereinander stark verändert. Großes Beispiel jetzt auch die Frage, wie sich die Linke weiterhin im Parteiensystem positioniert. Auch das BSW ist eine offene Frage. Also da gibt es doch sehr interessante und neue Veränderungen und nicht alles entwickelt sich zum Schlechten.
Wir haben das in den anderen Podcast auch schon probiert herauszufinden, wieso ist die AfD gerade so stark? Woher kommt der Erfolg?
Wenn es eine Begründung gäbe, wäre ich jetzt schnell fertig. Wir haben gerade sehr intensiv zu dem Thema wieder gearbeitet. Wir arbeiten auch mit qualitativen Methoden. Das heißt, wir hatten jetzt die letzten Monate über insgesamt 28 Fokusgruppen mit unterschiedlichen Wählerschaften und haben uns da einen sehr intensiven Überblick verschaffen können. Es ist wirklich ein Ursachenbündel. Aber was als erstes dazu kommt, und Frau Lackner, Sie sind ja Psychologin, ist eben der Punkt, dass eine Gefühlslage vorhanden sein muss. Die besteht aus Frust, aus Resignation, aus Verärgerung, aber auch aus persönlichen Enttäuschungen, ein ganz riesiges Ursachenbündel. Und da kommen dann auch die Verarbeitung von konkreten Ereignissen dazu. Wir sprechen ja manchmal von Resilienz. Alle haben schlechte Erfahrungen in ihrem Leben gemacht, aber die Art und Weise, wie damit umgegangen ist, ist sehr unterschiedlich. Und dann haben wir es natürlich auch mit konkreten politischen Unzufriedenheiten zu tun. Ein riesiges Bündel, das teilweise, sagen wir mal, einen ganz lokalen Hintergrund hat, also irgendetwas, was vor Ort passiert ist, bis eben zu den großen Fragen der Zeit, wie die Migrationspolitik. Aber ein Irrtum möchte ich, glaube ich, an dieser Stelle gleich zu Anfang aufklären. Die AfD-Anhängerschaft wird sehr schnell nicht zu den demokratischen Parteien zurückkehren. Das heißt nicht, dass sie nie zurückkehrt, aber im Moment haben die sich ein bisschen eingeigelt. Die sind so innerlich immun gegen Argumente geworden, hören auch gar nicht mehr zu. Wir haben diesen interessanten Effekt gehabt, dass selbst wenn innerhalb einer Gruppe von AfD-Anhängern Gegenargumente gebracht werden, dass da relativ gelassen sofort drüber hinweggegangen wird. Das heißt, dass diese Argumente selbst dann, wenn es in der eigenen Peer-Group ist, gar nicht wahrgenommen werden. Das heißt, wir haben eine ganz starke Immunisierung gegen die Außenwelt und es dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis man wieder die Möglichkeit hat, in sachlicheres Gespräch zurückzukommen, dass man sich wieder zuhört, dass man auch andere Argumente aushält, also dass dann diese ganzen Prozesse, die wir ja in der Demokratie kennen, dann auch von den AfD-Anhängern wieder, ja, akzeptiert werden und auch bereitwillig mitgemacht werden.
Darf ich fragen, Frau Dr. Neu, woher diese Immunisierung kommt? Wieso igeln die sich so ein? Warum sind sie nicht zugänglich?
Na, ich glaube, das ist der Umgang mit der AfD im Parteiensystem, spiegelt sich bei ihnen individuell wider. Es ist ja gar nicht so einfach, wenn man als AfD-Anhänger nach wie vor irgendwo hingeht und diese Dinge vertritt, weil ja AfD-Anhängerschaft auch ein bisschen weiter ist als nur die politischen Positionen der Partei. Da gehören eben auch Verschwörungsglaube dazu, Verschwörungstheorien und schon, sagen wir mal, das ein oder andere merkwürdige Argument. Und im sozialen Umfeld führt das schnell zu Ausgrenzung, zu Streit, also zu ganz heftigen Reaktionen. Wir verwenden unglaublich gern eine Brückenmetapher. Wir sagen immer, dass sehr viele Menschen lange Zeit quasi vor einer Brücke stehen und überlegen, ob sie diese Brücke zur AfD überschreiten, weil es schon noch mit starken Hemmschwellen versehen ist. Aber wenn dieser Prozess dann begangen wurde, wenn also jemand über diese Brücke zur AfD gegangen ist, dann bricht er im wahrsten Sinne des Wortes hinter sich Brücken ab, hat andere Kontakte, muss andere Freundschaften suchen, überlegt sich auch, was das bedeutet, vielleicht im beruflichen Kontext. Also das ist eine sehr konsequenzenreiche Entscheidung. Und deswegen ist der Weg zurück über die Brücke, vor allen Dingen, wenn sie dann schon eingebrochen ist, gar nicht so einfach. Aber um in der Metapher zu bleiben, deswegen ist es ja umso wichtiger, dass immer wieder Brücken gebaut werden, die eben diese Möglichkeit eröffnen. Aber die erste Reaktion nach dieser Phase ist eben erstmal, dass man sich abschottet und in diesem, sag mal, AfD-Universum aufgeht. Das geht ja auch so weit, dass zum Beispiel nur noch von der AfD produzierte Meldungen wahrgenommen werden, dass die anderen Nachrichten komplett ausgeblendet werden. Das heißt, wir haben hier schon eine sehr, sehr starke Veränderung der individuellen Lebenswelten. Natürlich nicht bei jedem, das ist klar, aber wir sehen das schon bei sehr, sehr vielen.
Was sind so, Sie haben angesprochen, persönliche Enttäuschungen. Können Sie das auch konkretisieren, warum sich diese Menschen so zurückziehen aus dem demokratischen Diskurs? Also was sind so die persönlichen Motive dieser Menschen?
Sie fühlen sich nicht gewertschätzt, ihre Leistung nicht respektiert, sie fühlen sich zurückgesetzt. Und ich lege besonderen Wert darauf, dass das keine Einstellungshaltung ist, die die Ost- von den Westdeutschen unterscheidet. Es wird ja immer so getan, als sei das so ein bisschen aus der Wiedervereinigung und der Enttäuschung und die schwere Phase nach der Wiedervereinigung. Aber wir merken, dass diese Prozesse im Osten wie im Westen eine Rolle spielen können. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Man hat sich im Beruf sehr angestrengt, hat Weiterbildungen gemacht, Fortbildungen, hat sich qualifiziert. Und dann ist man doch wieder arbeitslos geworden oder hat die Stelle, für die man sich beworben hat, nicht bekommen. Es können persönliche Schicksale sein, wie Trennungen, Scheidungen, also all das, was so im Lebensweg passieren kann, spielt da eben eine Rolle auf der privaten Ebene. Deswegen, aber, und es hat halt, es hat Spuren hinterlassen. Und das merkt man. Andere, wir hatten jetzt auch in diesen Fokusgruppen die Frage gestellt, ob es irgendetwas gibt, das eine besondere Rolle im Leben gespielt hat. Und das war jetzt jemand, der saß nicht in der AfD-Gruppe, aber wir haben da wirklich, also wir saßen geradezu da, mussten die Luft anhalten. Er sagte dann, ja, hat gerade die Diagnose bekommen, er wird nur noch wenige Jahre leben, aber war voller Optimismus, Zuversicht und ja, Schaffensdrang. Man kann das gar nicht anders sagen. Das heißt, wie Menschen umgehen mit bestimmten Ereignissen, wissen wir ja, ist sehr heterogen. Und wenn dann eben eine bestimmte Gemütslage, bestimmte ja, auch Isolation, Verschwörungstheorien machen ja einsam. Also Menschen, die in diesem Kosmos versinken, können ja nicht mehr so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, werden dann einsamer und dann wirken eben diese ganzen Mechanismen, die zusammenkommen. Das heißt, es ist ein komplexes Phänomen auf vielen Ebenen, wo auch unterschiedliche Forschungszweige eine Rolle spielen, eben nicht nur die Sozialwissenschaft, für die ich ja spreche, sondern eben auch ganz andere Tradition, ganz andere Forschungstradition. Und wir merken das in den Interviews, wie wichtig es ist, da auch mit einem ganz offenen Blick heranzugehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man immer wieder sagt, wie wichtig die eigene Lebensleistung ist, auch wenn man gescheitert ist. Also, dass man nochmal Anerkennung und Respekt zollt, weil da wirklich Verletzungen entstanden sind. Und ich glaube, das ist etwas, was die Gesellschaft noch nicht so verinnerlicht hat, sondern da ist eben auch Leistungsgedanken und Erfolgsdruck sehr groß. Und da muss man noch mal drüber nachdenken. Eine Demokratie ist mehr als ein politisches System.
Berichtet die Presse in Deutschland zu negativ über die Stimmung im Land? Hat auch die Presse ihren Anteil daran, dass genau diese Gruppen gestärkt werden?
Naja, also die Presse hat ja nicht den Auftrag zu schreiben, es ist schön. Also die
Nein,
Presse.
aber halt auch nicht nur negative. Ich meine, viele Schlagzeilen kommen halt eher an, wenn sie negativ sind, anstatt auch mal zu sagen, was gut läuft. Und ich denke, in Deutschland läuft eine Menge gut, wenn nicht sogar sehr gut und nicht immer nur negativ. Und wenn ich viele Schlagzeilen sehe bei Zeitungen, ich meine, okay, die einem natürlich direkt ins Auge stechen beim Bäcker oder so, denke ich ja auch, oh mein Gott, wo lebe ich hier?
Ja, aber es war ja noch nie anders. Deswegen, also die Presse hat noch nie positiv berichtet, wobei es gibt jetzt in sehr vielen Medien, ob das also im Radio ist, auch im Fernsehen, wo Gutes berichtet wird. Also es gibt ja da schon sehr, sehr große Anstrengungen, auch Gutes zu berichten, was gut läuft. Aber natürlich müssen Medien über das berichten, was eben passiert. Und dass jemand nicht zu jemand anderem ist, ist zwar was Schönes, aber sagen wir mal, für einen normalen Journalisten wahrscheinlich nicht berichtenswert. Und auch schönes Wetter ist weniger interessant als es gibt ein Unwetter.
Das ist richtig, obwohl auch jeder gerne übers Wetter redet.
Ja, auch das.
Ich wollte gerne nochmal, Frau Dr. Neu, zu Ihrem, zu Ihrer These oder zu Ihrer Aussage zurück, dass sich viele in Deutschland die AfD will nicht wertgeschätzt fühlen. Ich habe das Wort Respekt, ist mir im Kopf geblieben. Das heißt aber, dass wir schon lange vorher in einer Phase gelebt haben, wo wir eigentlich eine gespaltene Gesellschaft haben, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die in dieser Gesellschaft von dem anderen Teil der Gesellschaft nicht wertgeschätzt worden ist. Also habe ich das richtig verstanden? Und nicht nur von Politikern.
Also ich glaube, also ich kann das nicht belegen, weil wir diese Daten nicht haben. Deswegen ist es für mich jetzt Spekulation. Es ist möglich, aber ob es so ist, kann ich einfach nicht sagen, weil die Beobachtungen, die wir als Sozialwissenschaftler betreiben können, natürlich mit anderen Methoden arbeitet. Also wahrscheinlich könnte man mit Tiefenpsychologie dahinter kommen. Allerdings bin ich dieser Methoden nicht mächtig. Aber ich sehe jetzt schon in den letzten Jahren, dass das eine Rolle spielt. Dass es für Menschen wichtiger geworden ist. Vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass die Ängste um die Zukunft zugenommen haben. Wir leben jetzt nicht mehr in der gleichen Wohlstandsgesellschaft wie nur vor wenigen Jahren. Das Wachstum ist geringer. Also es gibt so ein paar Momente, die sind jetzt nicht hochdramatisch, aber die schon hinzugekommen sind. Und wir merken, dass es da viele Verunsicherungen und Verängstigungen gibt, dass man Angst hat, vielleicht nicht mehr so mithalten zu können. Viele Menschen spüren auch Dinge wie Inflation ganz deutlich. Die Inflation wirkt ja da am stärksten und auch die Erhöhung von Lebensmittelpreisen, wo das Geld besonders knapp ist. Und da sind natürlich auch, naja, um das sozialwissenschaftlich zu formulieren, Verhaltensänderungen notwendig. Kurzum, diese Menschen können vielleicht nicht mehr in Urlaub fahren, können bei den anderen Freunden, die sich andere Dinge leisten können, so nicht mehr mithalten. Es bewirkt sehr viel auf der individuellen Ebene und da sehen wir schon, dass diese, ich nenne es erstmal die kleineren Einschläge, aber schon eine Wirkung entfalten.
Okay. Können Sie auch, treffen Sie auch Ableitungen aus diesen Studien, die Sie machen, Erkenntnissen, Forschungen, was müsste Politik tun? In welche Richtung müssten Politiker denken? Weil das ist ja die Frage, ist das eine ist die Analyse, das andere ist, worin liegt eine Lösung?
Es ist eine gewisse Zwickmühle. Ich halte die AfD nicht nur aufgrund der Einstufung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der Landesämter für Verfassungsschutz für eine extremistische Partei. Ich habe relativ viel auch von der AfD gelesen und da ist es nicht zu übersehen, auch wenn man andere Sachen liest, die eben nicht in diesen Gutachten drinstehen, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist. Das Problem ist, dass die Parteien im Plural natürlich nicht mit einer extremistischen Partei kooperieren können. Also eine demokratische Partei kann und darf nicht mit einer extremistischen Partei kooperieren. Allerdings gibt es eine Solidarisierung der Anhänger mit der Partei, die auch zu, naja, sowas wie einer Immunisierung führt. Die sagen dann, naja, wenn die AfD rechtsextrem ist, dann sind wir es eben auch, dann ist das so. Und das ist natürlich problematisch, weil ich natürlich keinen Wähler in eine rechtsextreme Ecke stellen möchte, weil ich mit jedem Wähler quasi reden müssen kann. Aber beim Extremismus ist da natürlich immer eine Grenze da, wo man sagt, da muss man schon etwas vorsichtiger sein. Ein Extremist heißt ja nicht deswegen Extremist, weil es ein moderater Zeitgenosse ist, sondern weil er eben auch zu extremistischen Methoden neigt. Und gerade bei der AfD-Mitgliedschaft und der Funktionsträgerschaft, unabhängig von den Einstellungen, ist es ja nicht so, dass wir es nicht mit Gewaltbereitschaft zu tun haben. Wir hatten also mehrere derjenigen, die diese Partei repräsentieren, die wegen Körperverletzungen und ähnlichen Straftaten auch verurteilt sind. Das heißt, es ist kein harmloses Phänomen. Aber diese Grenze ist jetzt für die Anhänger brüchig geworden, weil sie sagen, wir solidarisieren uns da mit der Partei. Dann entwickelt sich daraus eine Wagenburg-Mentalität und die macht natürlich die Ansprache, Kommunikation, aber auch eben solche Sekundärmerkmale, wie ich zeige, Respekt und Anerkennung und ähnliches, macht das einfach sehr, sehr schwierig. Und da haben wir eine etwas problematische Situation, aber ich glaube, dass man damit umgehen kann.
Wie beurteilen Sie gerade die Lage der kleineren Parteien? Ich meine, dass die AfD nimmt jetzt einen größeren Teil ein, ist sehr populär geworden, aber wir merken es ja gerade bei der FDP, die ist quasi ja verschwunden, auch wenn man im Moment guckt, kommt von der Partei nicht mehr viel. Aber auch von den Grünen ist nicht mehr so viel zu hören wie noch vor einigen Monaten. Woran liegt das?
Also ich glaube, es sind sehr unterschiedliche Erklärungen, die man bei jeder Partei heranziehen muss. Ich glaube, für die Liberalen ist ja der Schock das wiederholten jetzt zum zweiten Mal, Nicht-Einzugs in den Bundestags mit den ganzen Personalveränderungen, der ist noch nicht verarbeitet. Also das ist schon, sitzt tief, diese Niederlage, die Wunde des Mitregierens und der gescheiterten Koalition sitzt tief. Ich würde jetzt die Liberalen schon einfach sagen, die brauchen noch ein bisschen Zeit, um sich zurechtzufinden. Ich interpretiere momentan die Phase auch als Übergangszeit, wo eine Partei sich neu finden muss. Aber dass es Platz gibt für die Liberalen im Parteiensystem, daran habe ich keinen Zweifel. Aber man sollte die Liberalen jetzt, meine, die Bundestagswahl war im Februar. Das ist noch nicht mal ein Jahr her. Also, dass man so einer Partei mal ein, zwei Jahre sich selbst sortieren, wiederfinden, neu aufstellen, sich auch von diesem Schock erholen. Das sitzt ja sehr tief. Das sind Menschen, die haben teilweise 24 Stunden ihres Lebens für die Politik geopfert und die stehen jetzt erstmal vor einer großen Lücke. Sie müssen ja auch das private Leben neu sortieren und wieder ankommen. Also das sind große Herausforderungen, aber dass es für die Liberalen auf jeden Fall Platz im Parteiensystem gibt, das sehe ich auf jeden Fall. Bei den Grünen ist die Situation eine andere, weil für sie das Scheitern nochmal eine andere Dimension hat. Wir hatten ja die Situation, dass die Grüne kleiner gewordene Anhängerschaft. Robert Habeck geradezu, ich würde mal sagen, vergötterte, oder um das in Zahlen auszudrücken, innerhalb der eigenen Anhängerschaft kam Robert Habeck auf einen Wert von +4 auf einer von -5 bis +5 reichenden Skala. Das ist ein Wert, den erreichte ansonsten noch Sarah Wagenknecht in ihrer Anhängerschaft und Alice Weidel in ihrer Anhängerschaft. Also das sind schon extremst gute Werte. Und Habeck und sein Rückzug aus der Partei haben auch was bewirkt und auch der Rückzug von Annalena Baerbock, weil die ja die Partei in einer Art und Weise seit 2018 neu aufgestellt haben, neu geprägt haben, einen mittigen Kurs möglich gemacht haben und auch schon der Rücktritt von Nuri Pur und von Ricarda Lang haben einen großen Einfluss gehabt. Also hier würde ich sagen, ist es vor allen Dingen ein personalisiertes Problem. Die neue Führung hat weder das Charisma noch diese große Rückhalt in der Partei. Die Führung ist auch etwas zurückhaltender, also Rückhalt und Zurückhaltung kommen da zusammen. Das heißt, da glaube ich, dass die Grünen noch ein bisschen brauchen. Und auch eine ganz nüchterne Analyse. Die Klimafragen spielen außerhalb der Anhängerschaft der Grünen einfach keine Rolle mehr. Das heißt, diese breite gesellschaftliche Akzeptanz, die die Grünen mit dem Thema Umwelt- und Klimaschutz erreicht hatten, seit 2018, auch durch die Klimaproteste 2019, ist einfach abgeschwächt. Und dadurch fehlt den Grünen die allgemeine Akzeptanz für ihr wichtigstes Thema. Und das spielt natürlich eine sehr große Rolle.
Das stimmt.
Ich bin neugierig, Frau Dr. Neu. Wir haben, ich habe es eingangs erwähnt, Landtagswahlen, ich glaube 4 oder 5 nächstes Jahr, Bundestagswahlen. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Was ist Ihre Prognose? Oder können Sie eine Prognose, ist ein schwieriges Wort in diesem Kontext, lassen wir uns überraschen, aber wo denken Sie, dass die Reise hingehen wird bei den nächsten Landtagswahlen? Zunächst Bundestagswahl ist ja noch sehr weit entfernt.
Wir haben ja zwei Wahltermine, wenn man so möchte, den März und den September. Im März wählen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, im September Berlin, Mecklenburg, Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Und das sind natürlich jetzt 5 Bundesländer mit einer sehr heterogenen Ausgangslage. Vielleicht nur zur Rückerinnerung, vielleicht ist es vergessen worden, in Berlin war ja die Linke bei der Bundestagswahl stärkste Partei. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt die AfD und in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz haben die Christdemokraten ausgesprochen gute Chancen. Aber auch wenn jetzt die Landtagswahlen im März sehr nahe scheinen, sind die für mich noch Meilen entfernt, weil die Dinge sind derartig schnell veränderlich, dass Dinge, die wir heute glauben, als sichere Prognose formulieren zu können, innerhalb von kürzester Zeit ihre Wirkung verlieren. In beiden Bundesländern findet der Wahlkampf jetzt erst logischerweise nach der Weihnachtszeit statt. Das heißt, da wird quasi richtig dann Fahrt aufgenommen. Und deswegen würde ich da jetzt mal sehr, sehr vorsichtig sein, was Prognosen angeht. Aber wir haben eben eine sehr heterogene Ausgangssituation in jedem der Bundesländer. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es ausgeht. Wir haben ja auch sehr unterschiedliche Regierungen dort vor Ort. Und deswegen ist für mich das, also ist alles offen, und bin selbst gespannt, wie sich diese politische Lage entwickeln wird und wie die Parteien mit diesen sehr schwierigen, Fragen, die sich für jedes der Bundesländer anders stellen, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten es geben wird, wie die Parteien sich da aufstellen. Das heißt, auch für mich wird es dann ab Januar eine spannende Phase der Wahlkampfbeobachtung geben.
Ich finde das sehr spannend, was Sie sagen, weil ich hatte mir gedacht, hypothetisch würden Sie prognostizieren, dass die AfD weiter zunehmen wird. Jetzt sagen Sie, das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, das ist alles offen. Das finde ich sehr spannend, diese Aussage. Das heißt aber, dass wir solchen enormen Schwankungen auch in der Haltung der Gesellschaft unterworfen sind. Das heißt, würde etwas hypothetisch etwas passieren, was der CDU positiv angelastet werden kann, könnte man davon ausgehen, dass die AfD gar nicht so stark wird. Das heißt, die Wähler reagieren, auch diese Wähler, von denen Sie gesprochen haben, die immun zu sein scheinen, würden jetzt nicht das Pendel in die eine oder andere, in die negative Richtung, für mich negative Richtung Auswirkung haben.
Die Immunisierung heißt ja nicht zu 100%, ist wie eine Grippeimpfung. Ne? Es schützt ein bisschen, aber man kann trotzdem die Grippe bekommen oder Corona-Impfung. Ne? Also auch eine Immunisierung ist nie ein hundertprozentiger Schutz. Und so muss man das auch sehen. Es ist überwiegend so, aber es ist natürlich nie 100%. Und es gibt Dinge, die wirken mobilisierend. Je stärker eine Gesellschaft polarisiert ist, je stärker man polarisierte Themen erwähnt. Umso stärker steigt die Wahlbeteiligung, umso besser schneidet die AfD ab. Das sind Mechanismen, die sind bekannt, die sind jetzt auch nicht neu, die waren schon immer so in Anführungszeichen, seit wir es mit populistischen oder extremistischen Parteien zu tun haben. Wenn nun die Themen anders sind, weniger polarisierend, wenn mehr Zukunftsfragen diskutiert werden, wenn es mehr um die wirtschaftliche Zukunft geht, dann wirkt es natürlich negativ auf die AfD aus. Wir hatten ja auch schon Wahlen, wo die AfD verloren hat. Ich erinnere nur an die Bundestagswahl 21. Und auch da gibt es einen Befund, der, glaube ich, in dieser Republik noch nicht oder seit dieser Zeit eigentlich unbekannt ist, dass nämlich die Sozialdemokraten von dem Rückgang der AfD-Anhängerschaft am stärksten profitiert haben, weil da manchmal die Diskussion so auf die Union verengt ist. Aber die Welt ist meistens viel, vielschichtiger und differenzierter, als man denkt. Und deswegen müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Also es ist kein Automatismus, dass die AfD so abschneidet, wie sie in den Umfragen sind. Ich habe gerade mal letzte Woche spaßeshalber ausgerechnet. Wir hatten ja bei der Bundestagswahl eine enorme Steigerung der Wahlbeteiligung. Und ich habe jetzt einfach mal für alle Parteien durchgerechnet, wie das Wahlergebnis ausgesehen hätte. Hätte diese starke Nichtwählermobilisierung nicht stattgefunden, dann hätte die Union, das ist alles jetzt nicht viel, und die SPD und die Grünen alle so 0, irgendwas dazu gewonnen, also wenig, aber die AfD hätte 2,2 Prozentpunkte verloren. Das ist dann schon relativ viel. Allein daran sieht man, dass eine Wahlbeteiligung und eben die Mobilisierung Nichtwählerlager auf das Gesamtabschneiden einen ganz erheblichen Einfluss hat. Und darauf haben Parteien im Wahlkampf Einfluss, wie stark eben die Polarisierung und das Auseinander, also sozusagen die Verdeutlichung der Gegensätze im Wahlkampf eine Rolle spielen. Und davon, wie schon gesagt, die Wahl wäre anders ausgegangen, wären die Nichtwähler zu Hause geblieben. Und zwar erheblich anders ausgegangen.
Wird es denn in den Ländern auch gelingen, genau diese Leute wieder zu aktivieren? Bei der Bundestagswahl ist ja von ganz vielen Seiten immer wieder auf das Thema Demokratieerhalt aufmerksam gemacht worden. Es haben ganz viele bekannte Personen aufgerufen. Das wird ja höchstwahrscheinlich in den Ländern dann nicht so der Fall sein. Wird man es trotzdem schaffen, die Wahlbeteiligung zu steigern?
Das ist jetzt wirklich sehr spekulativ, aber wir haben natürlich bei den Landtagswahlen eine starke Konzentration auf den Ministerpräsidenten. Jetzt hatten wir ja in Rheinland-Pfalz einen Wechsel von Malu Dreyer zu Alexander Schweizer, der noch nicht die Popularitätswerte hat, die mit einer Malu Dreyer vergleichbar waren, wobei Malu Dreyer ja, als sie von Kurt Beck auch während der Legislaturperiode das Amt übernommen hatte, auch erstmal ein Problem hatte. Dann haben wir in Baden-Württemberg mit dem Rückzug von Winfried Kretschmann aus der Politik eine Situation, wo ein etwas bekannterer ehemaliger Bundesminister, also Cem Özdemir, für die Grünen kandidiert. Und ein junger, noch nicht ganz so bekannter Kandidat der CDU, Manuel Hagel, antritt. Und dadurch wird natürlich die Frage der Personalisierung ganz anders gestellt, als wenn ein erfahrener oder eine erfahrene bekannte Ministerpräsident, Ministerpräsidentin da ins Rennen geht. Das heißt, ich gehe aus, dass dieser Faktor bei diesen Landtagswahlen, also den ersten beiden anstehenden, nicht ganz so stark sein wird, wie wir das bei Wahlen gewohnt sind. Und bislang ist zwischen den Kandidaten nicht erkennbar, dass diese extreme Polarisierung, wie sie bei der Bundestagswahl stattgefunden hat, sich wiederholen würde. Das heißt, wir haben ein etwas, wir haben ein deutlich anderes Klima. Und man muss natürlich an der Stelle sagen, bei Landtagswahlen sind natürlich die Beteiligungsraten etwas niedriger, teilweise auch deutlich niedriger. Wir hatten ja schon Landtagswahlen, wo nur gut 40% dran teilnehmen, als bei Bundestagswahlen. Deswegen würde ich sagen, dass da die Ausgangslage, die Rahmenbedingungen etwas anderes sind. Aber ich kann jetzt natürlich nicht vorhersagen, ob sich etwas ereignet oder ob eine Strategieänderung stattfindet, die eben dafür sorgt. Aber zumindest in Baden-Württemberg würde ich sagen, dass zwischen Manuel Hagel und Cem Özdemir jetzt nicht irgendwie ein Atomkrieg ausbrechen wird. Dafür sind beide definitiv nicht geschaffen. Und auch in Rheinland-Pfalz sehe ich das bei Gordon Schnieder und bei Alexander Schweizer beim besten Willen nicht.
Mich würde noch interessieren, Frau Dr. Neu, wie Sie das Thema Brandmauer einschätzen. Die CDU hat sich ja bis dato oder Friedrich Merz dagegen ausgesprochen. Was würde oder können Sie sagen oder haben Sie Theorien, würde die CDU sich der AfD nähern? Was würde das bedeuten für die CDU?
Also wir haben sehr eindeutige Umfrageergebnisse. Für die Anhänger der Linken und der Grünen ist natürlich die Abgrenzung zur AfD das Lebenselixier. Da gibt es 100% quasi Zustimmung. Aber wir sehen eben auch in der Unionsanhängerschaft eine, also von etwa 80%. Deswegen, es gibt graduelle Ab Stufungen, aber so richtig groß sind sie nicht. Also eine extrem große Zustimmung dafür, dass die Union auf keine Art und Weise mit der AfD kooperiert, also aktiv kooperiert. Und das ist schon sehr lange so. Wir haben nach wie vor eine sehr große Ablehnung der AfD. Und die ist auch ungebrochen stark. Daran hat sich nichts geändert. Deswegen, das wäre für die Union und die Unionsanhängerschaft, aber auch für die Partei eine Situation, die quasi ja, zu einer sehr, sehr großen Krise führen könnte. Die Union ist ja gestartet, und das ist auch, also jetzt, wenn wir jetzt über die Partei, nicht die Anhängerschaft sprechen, mit einer klaren Positionierung. Man nennt es den antitotalitären Grundkonsens. Das heißt, die Union hat immer gesagt, rechte Extremismen, linke Extremismen oder überhaupt Extremismen kommen nicht in Frage. Das Band, eine ausgewogene Politik nach Maß und Mitte zu gestalten und einem demokratischen Grundkonsens auf äußerste verpflichtet zu sein und eben keinerlei Flirts nach rechts und links zu haben, das ist ja das, was die Union immer zusammengehalten hat, das immer mal wieder ein bisschen vor einer Herausforderung stand. Und ich möchte an der Stelle, ist ja von vielen vergessen, daran erinnern, dass diese Herausforderung, die wurde damals noch nicht so genannt, schon in den 90er Jahren bestand. 1992 haben die Republikaner fast zweistellig in Baden-Württemberg abgeschnitten. Und die Antwort von Erwin Teufel war, er geht eine damals alles andere als beliebte Koalition mit der SPD ein und eben nicht mit den Republikanern, die zwar damals noch nicht als rechtsextrem klassifiziert waren, aber in der Bewertung auf der baden-württembergischen CDU und von vielen Wissenschaftlern als rechtsextreme Partei galten. Das heißt, die CDU hat bereits 92 einer extremistischen Versuchung widerstehen können und Erwin Teufel gilt jetzt nicht gerade als der Anführer des linken Flügels der Union. Deswegen muss man jetzt schon sagen, es ist völlig klar, die Union konnte das. Sie konnte das in der Vergangenheit und ich bin mir auch sehr sicher, dass sie das in Zukunft tun wird. Und sie ist ja die einzige Partei, bei der irgendjemand annehmen könnte, sie würde mit der AfD kooperieren. Aber wir wissen ja auch, wenn wir auf die kommunale Ebene schauen, dass die Wirklichkeiten vor Ort immer ganz andere sind. Jetzt ist die kommunale Ebene eben keine gesetzgeberische Ebene wie ein Landtag oder Bundestag. Aber da finden sich dann auch von Sozialdemokraten Nähen. Deswegen muss man da sehr aufpassen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Union das nicht mal als richtige Herausforderung annimmt. Ja, eine große Volkspartei wie die Union, da gibt es auch mal Stimmen, die was anderes sagen. Und wir hatten ja gerade über das gesprochen, wie Medien auf sowas reagieren. 99% sagen, wir koalieren nicht und einer sagt, ich mache es, dann hat natürlich, wird natürlich der eine zitiert und nicht die 99 anderen.
Gut. Vielleicht noch zum Abschluss dieses Podcasts einmal die Frage, haben wir in Deutschland gerade ein Problem mit der Demokratie oder laufen wir auf ein Problem zu oder wie sehen Sie das?
Sehr differenziert. Also wir haben sehr viele Institutionen, die nach wie vor über sehr großen Rückhalt und Akzeptanz verfügen. Die Demokratiezufriedenheit ist derzeit etwa auf dem Niveau, was wir auch schon mal 2018 hatten. In der Pandemie ist die Demokratiezufriedenheit gestiegen. Das sind so Effekte, wenn eben eine Regierung sehr viel handelt, dann hat es normalerweise einen positiven Effekt. Aber was wir sehen im Zeitverlauf ist, dass eben zwei Bereiche, institutionelle Bereiche, sehr kritisch gesehen werden, die allerdings noch nie ganz oben in der Vertrauensskala waren. Das sind klassischerweise Parteien, aber in dem Fall auch das Parlament und die Regierung. Vor allen Dingen die Regierung hat ja seit geraumer Zeit, das hat sich ja schon angedeutet bei der letzten Koalition, durchaus Vertrauensverluste. Und das ist der Bereich, der sehr konkret ist, über den man nachdenken muss. Also eine Regierung, die über oder Regierungen fortgesetzt über Zeitverlauf wenig Vertrauen verfügen, das sollte sich ändern. Aber eine allgemeine Demokratiekrise haben wir nicht, sondern wir haben auf einigen Feldern problematische Entwicklungen, auf anderen allerdings nicht. Deswegen, man sollte es wirklich differenziert sehen. Und was sich geändert hat, ist eben das Demokratievertrauen, das Regierungsvertrauen, Vertrauen in die Regierung. Und da gab es aber auch in der Vergangenheit immer mal wieder Phasen, wo dieses Vertrauen nicht sehr hoch war. Deswegen sind das Dinge, die durch die Politik geändert werden können. Das ist kein, ja, das ist kein Schicksal, da muss man das nicht fatalistisch werden, aber sie müssten auch geändert werden. Und natürlich geht es nicht kurzfristig. Vertrauen erarbeitet man sich etwas über einen längeren Zeitraum. Und deswegen muss man da auch ein bisschen geduldiger zuschauen und vielleicht nicht jede Äußerung übertrieben interpretieren. Aber ich glaube, dass es machbar ist. Und wenn man diese Differenziertheit hat und sieht, dass eben sehr viele Institutionen nach wie vor kein Misstrauen auslösen, würde ich sagen, sind wir doch nicht in einer Krise. Aber wir müssen auch die Alarmzeichen, auch wenn sie klein sind, sehr ernst nehmen.
Dann bleibe ich mit Ihren Worten auf jeden Fall zuversichtlich und bedanke mich ganz recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und diese wirklich spannenden und interessanten Argumente gebracht haben. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Neu.
Sehr gerne. Tschüss.